Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Andreas Möhlich-Zehpauser ist seit 20 Jahren der Intendant des Festspielhauses Baden-Baden. Inzwischen ist er in seiner letzten Spielzeit und heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Grüß Sie, lieber Herr Heim.
Wie groß ist die Melancholie auf den letzten Metern?
Ach, die kommt ab und zu, weil es ist ja eine lange Strecke und ich muss üben zu lassen, weil mein Nachfolger schon bestellt ist, der im Herbst dann anfängt. Und was mir schon ein bisschen was ausmacht, ist, ich habe nichts mehr zu planen, weil in dem Klassikbereich planst du 2 bis 3 Jahre im Vorhinein. Ja. Und das macht jetzt mein Nachfolger und im Herbst wird er dann zeigen, was er kann.
War es eine kluge Entscheidung, so frühzeitig bekannt zu geben, dass Sie aufhören?
Ach, ich hätte es auch 1,5 Jahre später machen können, sag ich mal. Ich habe 3,5 Jahre vorher gesagt, dass ich meinen sehr langen letzten Vertrag, der lief über 9 Jahre, dann nicht verlängern möchte. Ich werde dann 67 und dann soll es auch gut sein.
Wir beide haben vor langer, langer Zeit mal miteinander Sendung gemacht. Das ist ziemlich genau 20 Jahre her. Damals hatten Sie einen Laden übernommen, um den es nicht besonders gut stand. Wie dramatisch war die Situation damals?
Ja, um es deutlich zu sagen, 5 Millionen unter Wasser. Gott sei Dank wusste ich das nicht. Mir wurde nur von 3 Millionen berichtet und diese 3 Millionen, die wurden dann auch zugesagt von Stadt und Land und so, dass sie das tragen. Aber um die anderen 2 musste ich mich selber kümmern. Damit fing alles an.
Und wo haben Sie die hergeholt, die 2 Millionen?
Naja, da gab es schon noch ein bisschen Vitamin B, weil Lothar Späth in der Industrie gut vernetzt war, der mein Freundeskreisvorsitzender war da. Und daraus hat sie ja inzwischen ein Riesenförderprogramm entwickelt. Aber man muss einfach wissen, wir haben keine öffentliche Subvention für den ganzen Betrieb. Nur das Haus ist öffentlich bezahlt und die Erhaltung des Hauses.
Wie groß ist die Auslastung?
Wir sind jetzt so bei 85%. Bei den Osterfestspielen sind wir bei über 90%. Aber da spielen auch jeden Abend die Berliner Philharmoniker und die ganz großen Stars sind da die Solisten. Das ist aber eigentlich über das Jahr immer der Fall.
Okay, ansonsten Anane Trepko war gerade bei Ihnen?
Die war gerade wieder da.
Wann kommt Lang Lang?
Lang Lang kommt bei den Osterfestspielen, macht das 2. Konzert mit dem kommenden Chefdirigenten der Berliner, mit Petrenko. Das ist eine nette Geste, eine schöne Geste von ihm, dass er schon vor seiner Berliner Amtszeit bei uns dirigiert.
Das wären jetzt 2 Namen, Anane Trepko und Lang Lang, wo man sagt, sozusagen vorab blind sagen kann, das läuft.
Ja, ja, natürlich, das ist alles ausverkauft, auch wenn Anne-Sophie Mutter da ist, eine inzwischen jahrzehntelange Freundin des Hauses und es sind viele andere, der Gergiev aus St. Petersburg, der kommt mit seinem ganzen Marinsky-Theater jetzt an Weihnachten mit Ballett, klassischem Ballett, das ist einfach wunderschön, aber Schwanensee ist, glaube ich, schon fast alles ausverkauft.
Okay. Wo gehen Sie heute, 2018, noch ein Risiko ein, was die Auslastung angeht?
Immer, überall, und zwar deswegen, weil wir sind keine Großstadt. Wir haben Baden-Baden und Umgebung, so der Kreis von 50 Kilometer, das macht 20-25% unserer Besucher aus. Und jeder, der weiter herkommt, von Stuttgart oder von Frankfurt, der überlegt sich sehr genau, ob er die Fahrt in Kauf nimmt. Dafür, der will auch wissen, was er geliefert kriegt. Und da ist aber inzwischen ein ganz schönes Vertrauen da, weil wir schon einfach die tollsten Künstler weltweit bei uns haben.
Sie selbst kommen aus einer Musikerfamilie. Mutter Sopranistin?
Richtig.
Vater Operndirigent?
Auch richtig.
Studium Musikwissenschaften? Fragezeichen.
Unter anderem. Ich habe ein Lehrerstudium gemacht und abgeschlossen, aber habe später dann nochmal in meiner Verlagszeit in den 70er Jahren, ab Ende der 70er Jahre, habe ich nochmal ein paar Jahre so die Fächer, die wirklich für mich wichtig waren, da BWL, Musikwissenschaft, verschiedene andere Bereiche, also nie mit Scheinen und sonst was, aber habe ich ungefähr immer einen halben Tag an der Uni München zugebracht und einen halben Tag im Verlag gearbeitet.
Das ist eine ungewöhnliche Mischung, BWL und Musikwissenschaften.
Ja, gibt noch andere. Ich habe auch Jura mitgemacht. Ich habe einfach das gemacht, wovon ich glaubte, dass ich das gebrauchen kann. Aha. Und sag seither, es wäre eigentlich viel klüger, wenn jeder, der studieren anfängt, so mal ein halbes Jahr Studium Generale macht. Das kostet Geld, aber führt dazu, dass die Leute danach wissen, was sie eigentlich wollen.
Haben Sie alle Studien abgeschlossen?
Nein, 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 gar nicht. Nur das Lehrerstudium habe ich abgeschlossen.
Ja.
Grund- und Hauptschullehrer, gar nichts Besonderes.
Aber Musikunterricht zu machen bis zur Pensionierung war nie Ihr Ziel?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin völlig ungeeignet als Lehrer. Ich bin mehr als ein bisschen Erfinder, als mutiger Zugeher auf wichtige Künstler und mit denen Sachen ausschnapsen, die gar nicht auf dem Plan hatten. Da habe ich meine Talente. Und ich kann ganz gut rechnen, das ja.
Das ist ja auch keine schlechte Kombination, weil nur sozusagen den eigenen Neigungen nachzugehen und irgendwelche Künstler zu verpflichten und kein Mensch interessiert sich für die, das endet ja ziemlich schnell in einer ziemlichen Katastrophe.
Muss nicht, kann aber.
Ist Ihnen das passiert schon?
Nein.
Nie?
Nein, ich habe alle Krisen, die es durchaus gab, nicht nur jetzt in den 20 Jahren, weil natürlich geht dir die eine oder andere Aufführung schief oder eine andere, eine Trepko wird krank, wie jetzt im Sommer, dann ist Zauberei gefragt, dass man super guten Ersatz findet, aber die Anna Trepko ist uns so verbunden, dass sie am Ende mich aus Wien dann angerufen hat, die war krank und gesagt hat, ich könnte Ende jetzt war sie gerade da, Ende November, könnte ich euch einen Trösterabend geschenkt machen. Und das hat sie gemacht jetzt vorgestern.
Was war die schlimmste Krise, die Sie meistern mussten in Ihren Jobs als Musikmanager?
Ach, ich bin zum Beispiel nach 3 Monaten mal rausgeworfen worden, am nächsten Tag aber wieder eingestellt worden.
Von wem rausgeworfen und
das
von wem wieder
eingestellt? Das will ich nicht sagen, von meinen Oberen im Festspielhaus.
Echt?
Ja.
Und der Anlass?
Das war so, weil die haben nicht gedacht, dass das gut gehen würde und haben so einen Investor gefunden, der daraus eine Eventbude machen wollte und ich durfte noch ein kleines Festival, hätte ich noch weitermachen dürfen. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht.
Ja. Bob Dylan, ein Mann, der Musikgeschichte geschrieben hat und an den unser heutiger Leutegast Andreas Möhlich-Zehpauser welche Erinnerung hat?
Jetzt denken Sie sich, das war eine super freudige Erinnerung. In Wirklichkeit war es so, der ist ja jetzt im Juni bei uns gewesen.
Festspielhaus Baden-Baden.
Im Festspielhaus Baden-Baden gewesen. Und es war ein großartiges Konzert, gar keine Frage. Aber vorher wollte ich ihn wenigstens einmal begrüßen. Da wurde ich irgendwie von 3 Managern hintereinander abgewehrt und habe es geschafft, einmal zur Tür reinzuschauen. Da hat er einmal gewunken und gesagt, geh wieder raus, ich brauche keinen Intendanten hier. Also ungefähr, der ist ja nicht sehr gesprächig, das muss man wirklich sagen. Und
der drückt sich halt mit seiner Musik aus.
Genau, und das tut mir aber auch nicht weh. Ich kenne auch im klassischen Bereich Künstler, die wollten nicht menscheln und sozialisieren, sondern die haben alles durch ihre Kunst ausgedrückt. Zu denen gehört der Bob Dylan.
Dylan gilt ja auch als einer, der in der Qualität seiner Konzerte extrem unterschiedlich ist. Also tolle Konzerte und irgendwie 2 Tage später schreckliche.
Ja, kann sein. Der macht doch vielleicht nach wie vor zu viele Konzerte und dann kann man nicht immer gut drauf sein.
Haben Sie auch,
bei uns haben wir Glück gehabt.
Haben Sie auch mit anderen Rockmusikern zusammengearbeitet?
Ja, ich habe ganz intensiv, selbst wenn Sie lachen, mit Frank Zappa zusammengearbeitet. Das war Anfang der 80er Jahre. Nee, Anfang der 90er Jahre, als ich in Frankfurt eine Gruppe für neue Musik übernommen habe.
Aha.
Und das Ensemble Modern. Und bevor das noch losging, habe ich Frank Zappa in Los Angeles besucht und habe ihn überredet, ein Projekt mit uns zu machen. Also mit dem neuen Musikensemble und Frank Zappa, das Enfant Terrible der Rockmusik, immer noch in der Zeit.
Wobei das damals schon eine schwierige Geschichte war, weil er da schon an Krebs erkrankt war.
Ja, genau. Das haben wir auch bei der ersten Begegnung gesagt. Ich mache gerne mit dir und euch dieses Projekt. Wir machen eine Tryout-Session in Joe's Garage, gibt's immer noch. Aber ich weiß nicht, ob ich die Aufführung vom Yellow Shark, so hieß das große Projekt, noch erleben werde. Hat er, aber er hat sogar mitgemacht.
Wie ist er Ihrer Beobachtung nach mit dieser Erkrankung umgegangen?
Sehr offen Und aber er hat schwer gelitten, das muss man einfach sagen. Aber im Gegensatz zu Bob Dylan ist Frank Zappa ein unglaublich liebevoller Familienmensch gewesen. Das weiß man nicht so sehr, aber das ging ihm, da ging ihm nichts drüber. Und das Einzige, was ihn davon abgehalten hat, Quatsch zu machen, waren immer seine Kinder und auch seine Frau Gail.
Es klingt alles nach sehr warmherzigen Erinnerungen.
Ja, so ist es auch. Und wir haben das letzte Projekt, wenn ich das noch sagen darf, haben wir in den Warner Brothers Studios in Los Angeles aufgenommen, in der Big Orchestra Stage. Da waren dann bei den Aufnahmen Clint Eastwood dabei, weil die das so faszinierend gerne gefunden haben.
Herr Mühlich, Seepause, eigentlich waren Sie auch schon auf dem Weg, ein erfolgreicher Politiker zu werden, wenn ich an Ihre glorreiche Vergangenheit beim MSB Spartakus zurückdenke.
Ja, das darf ja nicht fehlen. Aber das war in den frühen 70er Jahren so. Ich habe noch das Ende der 68er mitgemacht in Bochum. Und dann war halt, wenn du anfingst zu studieren, dann hast du entweder, was die wenigen gemacht haben, bist du auf die rechte Seite zum RCDS gegangen. Ja. Oder du hast an der großen Auswahl von linken Studentenverbänden dich beteiligt. Ich weiß übrigens, dass sie auch in einem solchen unterwegs waren.
Ich habe nur mit denen Fußball gespielt. Das war der KBW, der Kommunistische Bund Westdeutschlands.
Ich war halt beim Spartakus. Ja. Also ich war bei den Moskau-Treuen, der KBW war mehr bei den China-Treuen, Mao.
Ja, die fanden Mao und die Kulturrevolution großartig und das ist natürlich aus heutiger Sicht alles ganz schrecklich. Und
ist Sie, alles ganz lustig.
Und Sie mussten ja irgendwie noch die Brezhnev und Russland und Honecker und Stalin gut finden. Oder welche Rolle hat Stalin damals gespielt?
Stalin hat gar keine Rolle gespielt, aber Brezhnev schon, da habe ich eine schöne Anekdote. Wir waren mal in der Bonner Zentrale und mussten für eine große Demonstration, wo Brezhnev einfuhr, irgendwelche Sprüche loslassen und keinem ist was eingefallen. Dann habe ich gesagt, wenn wir hier schon jubeln sollen, dann soll auch der Rubel rollen. Der ist dann aber nicht akzeptiert worden.
Was diesen KBW angeht, also da lege ich nochmal Wert drauf. Ich war da nie drin, ich habe mit ihnen Fußball gespielt. Aber unser Ministerpräsident hatte so eine kurze Phase, Kommunistischer Bund Westdeutschland. Der ist ja nun ab und zu auch bei Ihnen im Festspielhaus. Haben Sie sich darüber mal ausgetauscht?
Ja, zu selten. Vielleicht, weil ich damals Gegner gewesen bin in der linken Szene. Aber ich müsste mich mit ihm mal verabreden. Da hätten wir sicherlich ein paar lustige Anekdoten auszutauschen.
Also unterm Strich... Und das kriegt dann vielleicht dann doch wieder einen etwas ernsteren Hintergrund. Ja. Also diese dramatischen Gegensätze zwischen Arm und Reich, die es in dieser Welt gibt. Und auch der Umstand, dass jetzt zu Ihnen ins Haus Leute kommen, die vor Geld nicht laufen können, hat Ihnen das nie Probleme bereitet?
Nein, gar nicht, weil die kommen nicht wegen ihres Geldes und es sind die allerwenigsten, die schwer reich sind im Festspielhaus. Ich bin aber froh, dass es die gibt, weil die machen zusammengenommen mit ihren Spenden irgendwie fast 10 Millionen Euro aus und sonst könnten wir gar nicht so ein attraktives Programm machen. Aber es ist ein ganz normaler Durchschnitt von einfach Musikfans und Musikliebhabern.
Das ist schon klar, das sind die allermeisten, aber die wenigen, die es dann gibt, die Millionen oder viele Millionen oder hunderte Millionen auf dem Konto haben.
Ja, da gibt es welche, die sind mir näher und die versuche ich in unsere Stiftung zu bekommen. Und dann gibt es welche, die sind mir relativ fern. Und von denen halte ich mich dann auch fern. So ist es einfach, wie im ganz normalen Leben. Sie befreunden sich ja auch nicht mit jedem Fußballer, nur weil sie Fußball ihr Sport ist. Und da ist es genauso. Und mit den Ärmeren und Reicheren ist es auch so. Es gibt tolle Leute und es gibt einfach Egoisten.
So sieht's aus. Andreas Mühlich, C-Pauser, ist heute Vormittag unser Gast. Sie haben gesagt, bedingt durch diese MSB-Routine, haben Sie es hingekriegt, dass wenn man Ihnen eine Minute vorher sagt, hier ist ein Saal mit 500 Leuten, rede 20 Minuten zum Thema XY, sagen, mache ich. Korrekt?
Ja, ist richtig, weil ich habe so viel vor Versammlungen in den 70er Jahren geredet, da kriegt man ein gewisses Gefühl. Das Wichtigste übrigens ist, dass man den Leuten in die Gesichter schaut.
Also, dann dürfen Sie mir ins Gesicht schauen. Und ich höre jetzt, wenn ich sage, sagen Sie mir 30 Sekunden was über Wagner.
Richard Wagner ist für mich so heavily addicted.
Das heißt
Classic-Fans, also schwer süchtige Classic-Fans, die landen früher oder später bei Wagner, weil er im Grunde genommen die sogartigste Musik überhaupt geschrieben hat. Es gibt, also ich habe natürlich viele Favoriten, aber ich habe in den letzten Jahren bedeutende Wagner-Opern gemacht. Aha. Und das war mir immer ein Hochgenuss.
Okay, die 30 Sekunden sind um. 30 Sekunden über die Ursünden des Kommunismus?
Es gibt gar keine Ursünde des Kommunismus. Es gibt nur eine lange Geschichte
der Irrtümer.
Ich will nicht sagen, dass sie bei Karl Marx noch angefangen hat, aber spätestens im Leninismus und wie er sich dann entwickelt hat, ist das schief gegangen. Und von daher kann man nicht sagen, es gibt den Kommunismus, der war als Grundidee, war der einfach nur, ich bin für die, die ärmer sind und gegen die, die reicher sind.
30 Sekunden über die Segnungen unserer deutschen Gesellschaft.
Wir sind relativ gelassen, immer noch. Ich glaube, dass Deutschland gut getan hat, dass zusammen mit Italien wir die beiden großen Kulturnationen in der bildenden Kunst und auch vor allen Dingen in der Musikkultur gewesen sind. Das wirkt immer noch nach.
Was Italien angeht, aktuell gesehen, macht Ihnen das Sorge,
natürlich,
diese Entwicklung?
Ja? Natürlich macht mir mein geliebtes Italien Sorgen, hat aber auch in den letzten 40 Jahren mir immer Sorgen gemacht, weil Italien war immer schräg, muss man einfach sagen. Aber Italien hat die größten Kulturschätze in Bauwerken, die man überhaupt auf der Welt nur finden kann.
Was lieben Sie an Italien besonders?
Dass es eine schnoddrige Gelassenheit gibt.
Also unabhängig von allen politischen Verwerfungen, von allen sozialen Verwerfungen?
Ja gut, ich kenne ja nur nette Italiener. Also das, was nicht heißt, dass ich linke Italiener meine, sondern ich kenne wirklich in dem Kunst- und Kulturbereich, in dem ich jetzt seit 30 Jahren oder fast 40 Jahren unterwegs bin, kenne ich eigentlich nur wirklich interessante oder gute Leute.
Würden Sie diese Aussage erweitern auf andere Länder auch, dass das sozusagen eine internationale Szene ist, in der man doch relativ gut miteinander klarkommt?
Also überrascht hat mich Amerika. Amerika war damals ja für uns sozusagen das Hauptgegnerland. Napalm auf Vietnam werfen und so. Aber Amerika hat die größte Offenheit. Wenn ich nach New York komme, muss ich mich mit keinem Intendanten oder Künstler ernsthaft verabreden. Ich rufe einfach an und er sagt, pass mal auf, ich verschieb was, komm gerade vorbei. Das habe ich nirgendwo anders kennengelernt.
Wie viele Instrumente spielen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf?
Gerade mal Klavier.
Nur?
Ja, also ernsthaft nur Klavier.
Und unernsthaft?
Ja Gott, ich habe früher Blockflöte gespielt. Natürlich habe ich in meiner Amondyl-Zeit, sage ich mal, habe ich dann Gitarre gelernt und was auch immer da so kam. Ja,
was
aber
heißt Amondyl-Zeit? Haben Sie da mitgespielt?
Nein, da habe ich natürlich nicht mitgespielt, aber du bist ja irgendwann in deine Psychedelic-Phase reingekommen. Das habe ich natürlich alles durchlaufen.
Also die hatten Sie auch mit? Ja, ja. Also nicht nur MSB, sondern auch Drogennebel.
Ganz kurz über nur, der Musik. Ganz kurz. Das ist mir nicht gut gegangen mit dem Haschisch. Das habe ich schnell wieder aufgehört. Das war aber noch 1967, glaube ich. Da war ich 15 oder 16.
Das ist längst verjährt.
Ja. Ja, vor allen Dingen ist bald legalisiert.
Wir wollten über die großen Komponisten reden. Ja. Fangen wir mit dem Oberhammer an. Johann Sebastian Bach, der Größte von allen?
Die Quelle von allem Wichtigen. Ohne Bach wäre Mozart nicht Mozart geworden und Haydn davor war auch sowieso nicht. Bach ist hat Mathematiker beschäftigen sich mit ihm, weil da nachgewiesen werden kann, dass seine Kompositionen mathematische Struktur haben, aber vor allen Dingen ist er ein unglaublich emotionaler Komponist gewesen.
Also wir hatten mal eine Sendung mit Yehudi Menuhin, der gesagt hat, diese Verbindung zwischen Musik und Mathematik ist bei niemandem ausgeprägter gewesen als bei Johann Sebastian Bach.
Ja, absolut, absolut. Der ist ein Wunder und eine Quelle, wie soll ich mal sagen, also wenn du 10 Minuten oder eine Viertelstunde Bach-Klaviermusik, Cembalo-Musik hörst, bist du ein anderer Mensch geworden.
Okay.
Ja, da kannst du nicht mehr schlecht sein.
Beethoven?
Beethoven, ein wilder Geselle, der schwer gelitten hat unter seiner Hörkrankheit und später Taubheit, und schwer enttäuscht worden ist vom Napoleon, wie wir alle wissen. Der ist ein sehr politischer Mensch im Grunde genommen gewesen.
Das weiß ich nicht, warum war der von Napoleon
enttäuscht? Naja, weil Napoleon sich halt auf die andere Seite geschlagen hat. Wollen wir jetzt nicht drüber in Einzelheiten gehen, aber Beethoven ist ein Revolutionär, ein Erneuerer gewesen.
Ja, Schubert, kein Erneuerer.
Schubert, doch, weil niemand hat wie Schubert, gibt keinen größeren Melodienfinder wie Schubert, und seine Lieder und alles, was er mit Gesang gemacht hat, ist einfach großartig.
Dvorak?
Dvorak ist mir nicht so nahe, aber ist sicherlich von den östlichen, unseren östlichen Komponisten, Länderpartnern einer der wichtigen gewesen.
Schostakowitsch?
Spannend, schwieriges Leben, schwer am Kämpfen zwischen seine Werke aufführen wollen und damit seinen Frieden zeitweise mit dem Kommunismus machen und verboten werden und so weiter. Aber die Leningrader Sinfonie gehört zu den größten. Die werden wir übrigens bei den Osterfestspielen, glaube ich, auch hören.
Andreas Möhlich-Zehpauser, unser Gast, der vor 20 Jahren in Baden-Baden angefangen hat mit einem Schauspielhaus, dem es finanziell gesehen nicht besonders gut ging, der dann das ganze Ding gedreht hat. Inzwischen schreiben Sie tiefschwarze Zahlen, kann man das so formulieren?
Ach nee, wir eiern so um die Nulllinie rum, weil wenn wir jetzt tiefschwarze Zahlen schreiben würden, dann hätte ich ja was falsch gemacht. Weil,
warum?
Wenn ich am Ende des Jahres schwer im Plus gelandet bin, dann habe ich zu wenig Aufführungen gemacht, sondern die Kunst besteht daran, nicht oder möglichst selten in den negativen Bereich zu kommen. Aber da, wo wir Geld übrig haben, das ist in der Stiftung. Und wir haben eine Stiftung, die hat immerhin etliche Millionen beieinander und ist so eine Art Sicherheitsnetz, auch für das nicht subventionierte Haus.
Wie haben sich die Gagen eigentlich entwickelt in den letzten Jahren? Ist es nach
so
oben geschossen?
So wie überall natürlich etwas nach oben gegangen, aber es ist nicht exorbitant. Das Einzige ist, dass für die Top-Leute auch wirklich Top-Gagen gezahlt werden, aber auch sinnvollerweise, weil du musst ja um die werben.
Welche Top-Leute meinen Sie da zum Beispiel?
Naja, da meine ich die Anna Trepko, den Lang Lang, da meine ich den Jonas Kaufmann, da meine ich manche Stardirigenten, obwohl die sind noch relativ harmlos. Und Simon Rettel ist vernünftig unterwegs, aber es gibt ja einige Sängerstars und so, Instrumentalisten, die sind einfach sehr teuer.
Wobei vermutlich die ihre Gage nicht selber aushandeln, da sind ja irgendwelche Agenten dann dazwischen geschaltet, oder?
Naja, aber die Agenten, die stehen vor den Künstlern und machen das, was die Künstler wollen. Aber man muss auch gerechterweise sagen, die wirklich hohe Gagen verlangen und bekommen, das retourniert sich auch wieder an der Abendkasse und die verdienen das Geld auch.
Haben Sie auch schon Künstler abgelehnt, weil Sie deren Forderungen finanziell gesehen für unverschämt gehalten haben?
Einmal habe ich das gemacht, möchte den Namen aber nicht nennen, ist gar nicht so ein bekannter Mann. Ansonsten habe ich mich immer bemüht, die Künstler fair zu bezahlen und nicht nur, weil ich mit ihnen befreundet bin, ich bin ja mit fast allen befreundet, da jetzt irgendwie 25% Rabatt zu verlangen.
Ist es auch Teil eines fairen Geschäfts, dass man ein gutes Miteinander pflegt, dass man Künstler immer wieder engagiert und sich daraus dann auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis entwickelt?
Man kann Dümmeres tun, als mit sehr guten Künstlern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das ist mit Anne-Sophie Mutter ist das so ein Beispiel. Aber es war auch damals, den habe ich aber lange umwerben müssen, mit Claudio Abbado, so mit dem ich die letzten Opern mit ihm machen durfte. Ja. Und viele andere. Es ist wichtig einfach, dass da persönliche Drähte gesponnen werden. Und genauso ist es mit den wirklich wichtigen Kollegen in den Metropolen dieser Erde.
Hat sich das Publikum sehr verändert in den letzten Jahren oder ist es im Wesentlichen
gleich geblieben? Nee, das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Wissen Sie, vielleicht ist bei uns sogar ein etwas geringerer Anteil an Eventpublikum, die kommen, weil der große Star da ist. Aber weil die anreisen müssen, die müssen eine Hürde nehmen. Und die haben es nicht vor der Haustür und sagen, jetzt ist gerade Anna Trepko da, da gehe ich jetzt rein.
Ausblick fürs kommende Jahr, Lang Lang, der berühmte Pianist.
Der wird bei den Osterfestspielen sein, mit den Berliner Philharmonikern. Und da gibt es einen neuen Othello, der Premiere haben wird. Ich glaube, es ist der 13. April oder so. Und viele andere tolle Konzerte.
Wiener Symphoniker auch?
Die Wiener Philharmoniker waren gerade da, kommen in der Saison nicht, aber werden sicherlich in der nächsten Saison dann wieder da sein. Was wichtig wird, ist noch das Finale. Da werden wir nämlich als allerletzte Oper Boris Godunov, Verdis Simone Boccanegra und die Titelrolle singt Placido Domingo. Der am Anfang bei mir gewesen ist und der die allerletzte Oper machen wird.
Persönlicher Freund von Ihnen auch?
Ja, schon. Wenn immer wir uns mal in New York oder so über den Weg laufen, dann hellen sich unsere Gesichter auf.
Sind da viele Freundschaften entstanden im Laufe der Jahre?
Ja, ganz viele. Mit den allermeisten sind wirklich Freundschaften entstanden. Aber ich bin Realist genug zu glauben, dass die Freundschaften sich auch schwächen werden, wenn ich nicht mehr wichtig bin.
Ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass Künstler oder dass es sich auszahlen kann, wenn man zu Künstlern ein entsprechendes Vertrauensverhältnis aufbaut, dass es die Arbeit letztlich, die Buchung auch erleichtert. Haben Sie auch Künstler erlebt, wo Sie im Rückblick sagen, also deren Forderungen jetzt unabhängig von den finanziellen Geschichten, die waren schon gewöhnungsbedürftig?
Also es gab keine idiotischen Wünsche oder fragwürdige Wünsche, die gestellt worden sind. Aber wenn Sie, wenn man der Anne-Sophie Mutter genau das Müsli hinstellt, von dem er weiß, das hat sie vor einem Jahr so, hat ihr so gut gefallen, dann macht man das wieder und dann baut sich so Schichten des emotionalen Zustimmung, Freundschaft kann man auch sagen.
Okay. Auf. Im Sommer kommenden Jahres hören Sie dann auf als Intendant, bedeutet auch ein privater Wechsel von Baden-Baden bzw. Karlsruhe, da leben Sie ja, nach München erstmal?
Ja, aber ich werde 2 Jahre lang noch jeden Monat in Baden-Baden sein, einige Tage, weil ich gebeten worden bin, das Haus noch zu beraten.
Okay, und ansonsten haben Sie dann auch Zeit, die Dinge zu tun, die Sie gerne tun möchten.
Genau, ich kann mein Billardspiel verbessern, Carambolagebillard am großen Tisch, fühle ich sogar ein bisschen in der Bundesliga mit. Und ich kann endlich mal lesen mehr. Das ist mein großes Defizit. Also ich habe schon ein paar wichtige Sachen gelesen in meinem Leben, aber ich würde gerne mehr machen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört. SWR.